Warum sollte ich eigentlich in Immobilien investieren oder warum sollte ich auch eine kaufen, wo ich selber einziehe?
Okay, also Immobilien ergeben Sinn. Ich begebe mich beispielsweise auf die Suche, womit sollte ich eigentlich anfangen?
Ich sage, okay, pass auf, Freunde, mit dem und dem Einkommen und den Ausgaben können wir uns bei folgenden Banken folgende Finanzierung leisten. So, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scheer. Herzliche Grüße aus dem Norden der Republik. Heute mit dem ersten Teil von dreien zu dem Thema Grundaufbau einer Finanzierung. Das heißt, wenn ihr zum ersten Mal im Rahmen einer Finanzierung mit dem ganzen Thema in Kontakt kommt oder aber wenn beispielsweise die Anschlussfinanzierung ansteht und ihr euch fragt, ey, ist denn das heute eigentlich noch genauso, wie es beispielsweise vor 10 Jahren war mit der Bank, als wir finanziert haben? Worauf sollte ich achten? Was kann man gut vorbereiten? Was sind so die Dinge, die es zu bedenken gibt? Und wir teilen das ganze Thema in 3 Szenarien ein oder 3 Segmente ein. Das eine ist das Segment der Bonität, also der Haushaltsrechnung und alles, was sozusagen zu den Antragstellern mit der Bonität zu tun hat. Das ist Part 1 heute. Nächstes Mal erzähle ich ein bisschen was über das Objekt, über die Objektunterlagen. Und in der 3. Folge geht es dann dementsprechend um das Konzept, also welche Ideen gibt es da, Annuitätendarlehen, Bauspar, ausgesetzt und Zusatzsicherheiten, Kapitalbeschaffung, also Dinge, die im Rahmen der Konzeption eine Rolle spielen. Genau, wie immer ist es alles Freestyle, das heißt, es gibt kein Konzept, kein Text und Skript, was ich vorbereitet habe, sondern einfach so aus der Kalten heraus, weil ich es eh jeden Tag mache, kann ich da einfach auch frei Schnauze von der Leber ein bisschen was zu erzählen, worauf es zu achten gilt. Gut, fangen wir heute also an mit der Bonität. Grundsätzlich gibt es ja schon mal ganz am Anfang, bevor ihr sozusagen jetzt über irgendwelche Konzepte und Objekte und Bonität und so weiter nachdenkt, geht es ja um den Ursprungsgedanken, warum sollte ich eigentlich in Immobilien investieren oder warum sollte ich auch eine kaufen, wo ich selber einziehe? Also ich versuche so pauschal zu halten, dass ich beide Gruppen so ein bisschen mit abdecke damit. Und letzten Endes, aus meiner Erfahrung, sind Immobilien ein sehr, sehr gutes Vermögensaufbau und natürlich auch Altersvorsorgevehikel. Das heißt, wenn ich darüber nachdenke, was sind eigentlich meine größten Positionen im Alter, dann ist natürlich das Wohnen wahrscheinlich bei den meisten an erster Stelle, je nachdem, was für einen Lebenskonsum man noch so hat. Aber eigentlich ist das Wohnen immer das, was am stärksten sozusagen ins Portemonnaie geht. Und wenn ich dafür sorge, beispielsweise über ein Haus, über eine Wohnung, was abbezahlt ist, zu dem Zeitpunkt, wenn ich in Rente gehe, das definiert ja jeder selber, dann wohne ich zumindest mal mietfrei, in Anführungsstrichen, habe dann noch die normalen Nebenkosten. Also Instandhaltung fällt sowieso immer an, ein bisschen Grundsteuer. Und dann ist es das auch eigentlich, weil alle anderen Geschichten, klar, auch Müll und Strom und Gas, also Wärme, je nachdem, welcher Erzeuger, habe ich ja auch in der Wohnung. Also unabhängig davon, ob ich jetzt eine Wohnung abbezahlt habe oder ob ich zur Miete wohne, habe ich ja sowieso diese Kosten. So. Und jetzt geht es primär schon mal darum zu überlegen, ist denn die eigengenutzte Immobilie eigentlich das schlauste Vehikel oder aber wohne ich vielleicht heute zur Miete gut und günstig und kaufe ich mir 2, 3 Wohnungen, die abbezahlt sind bis zur Rente, die mir dann später meine Miete bezahlen durch die Mieteinnahmen. Ganz, ganz spannendes Modell an der Stelle. Da will ich nicht zu tief drauf eingehen. Aber Fakt ist ganz einfach, dass eine Immobilie, die ich selber bewohne, eigentlich nur einen ganz starken emotionalen Charakter hat. Ich wohne in meinem eigenen Haus, kann meine eigenen Dinge tun und ja, letzten Endes wirtschaftlich, glaube ich, ist das Erwerben von 3, 4 Wohnungen und selber zur Miete wohnen der bessere Part, aber das muss man individuell dann auch betrachten. Kommen wir also zu dem Moment, wo wir sagen, okay, Immobilien ergeben Sinn. Ich begebe mich beispielsweise auf die Suche, womit sollte ich eigentlich anfangen? Ich rate immer, wenn ihr euch mit dem Thema Immobilie beschäftigt, sofort einen Fachmann aufzusuchen. Das erspart euch ganz, ganz viel Rennerei, Ärger, Online-Suche, falsche Entscheidungen später auch. such da einen Fachmann. Es gibt sicherlich noch andere Berater am Markt, die das Gleiche im Portfolio haben wie ich, also die sich mit Immobilien auskennen, die auch beispielsweise als Gutachter arbeiten, die Immobilien auch als Vermietung im Portfolio haben, die sich mit Baufinanzierung auskennen und so weiter. Und denkt auch immer an den Boomerang später, sprich an das Thema Absicherung, ne? Versicherung, wir brauchen eine Wohngebäudeversicherung, eine Risikolebensversicherung und so weiter. So, jetzt habt ihr also die Entscheidung getroffen, ihr wollt investieren und jetzt geht es darum, jetzt habt ihr beispielsweise auch schon eine Bude gefunden, dazu erzähle ich in der nächsten Folge ein bisschen was, Bonität. So, jetzt geht es ganz vorne schon mal los, wer kauft eigentlich? Kaufe ich alleine, weil ich ledig bin? Kaufe ich zu zweit, weil ich in einer Beziehung lebe und oder vielleicht auch verheiratet bin? Gibt es Szenarien, dass ich selbstständig bin, meine Frau angestellt oder andersrum oder beide selbstständig? Gibt es bei gewissen Haushaltsrechnungen vielleicht sogar noch die Überlegung, Eltern mit reinzunehmen als sozusagen Unterstützung für eine positive Haushaltsrechnung? Das sind schon mal die ersten Punkte, über die man sich Gedanken machen sollte. Und da rufe ich euch zu, dass ihr, wenn ihr verheiratet seid und etwas erwerbt, im optimalsten Falle auch gemeinsam in die Finanzierung reingeht. Warum? Weil viele Banken schon mal rausfallen, wenn ihr verheiratet seid und nur einer kaufen will. Letzten Endes, wenn ihr keinen Ehevertrag habt, also in einer Zugewinngemeinschaft lebt, fällt sowieso alles nachher in die Masse bei einer Scheidung beispielsweise. Und deswegen, um möglichst die Bandbreite an Banken, Versicherungen und sonstigen Kreditinstituten hochzuhalten, solltet ihr immer zusammen kaufen, wenn ihr verheiratet seid. Es gibt Ausnahmen, da machen wir das anders, also dann meistens ja, gewisse familiäre Hintergründe, wenn der eine Partner beispielsweise etwas geerbt hat schon oder Immobilieneigentum vorhanden ist und die Partnerin dann mit reinkommt, dann kann man das beispielsweise auch 25-75% machen oder die Partnerin ganz raushalten. Gibt Szenarien, aber sagen wir mal, im Grundsatz würde ich euch immer raten, 50-50. Ja, 50-50 ideell teilen das Ding und fertig. So, jetzt gibt es wiederum Banken, wenn wir das schon mal geklärt haben. Jetzt gibt es Banken, die sagen, oh, Selbstständige, das ist aber ganz schwierig. Ja, also wir Selbstständigen, also nicht nur die Solo, also die Einzelselbstständigen, sondern eben auch die, wie ich beispielsweise, mit einer GmbH, also die Gesellschaftergeschäftsführer, werden bei vielen Banken nicht gerne gesehen. Warum auch immer, anderes Thema, aber in der Breite immer lieber die Angestellten oder die Beamten, die dort gesehen werden. Also auch für uns Selbstständige fallen ein paar Banken raus, aber es bleiben genug Banken über. Dort immer drauf achten, kann ich mich nur wiederholen, dass, wenn wir einen Angestellten haben oder Beamten, wie auch immer, dann haben wir ja im Prinzip, also zumindest mal in den meisten Fällen, ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, meistens aus der Probezeit raus. Dann nimmt man Gehaltsnachweise, die letzten drei beispielsweise und die Dezemberabrechnung aus letztem Jahr, wenn die nicht mit reinfällt. Und schon hat man da eine gute Übersicht als Bank, wie die nachhaltige Einnahmensituation ist bei uns Selbstständigen. Wenn ihr ein Einzelunternehmen habt, dann nehmt die letzten drei Jahre im Schnitt sozusagen dann den Vorsteuergewinn. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel, letzten drei Jahre EUR und alle sind so im Schnitt nachher bei 60.000. Dann teilt ihr das durch 12 und packt dann dementsprechend 5.000 Euro, haben wir nachhaltiges Netto. Jetzt müssen wir aber von diesen 5.000 Euro noch ungefähr 30% Steuern abziehen, bleiben 3.500 Euro netto, so ungefähr in dem Dreh. Pendelt sich nachher ein, denkt immer dran, wenn ihr freiwillig oder privat versichert seid, brauchen wir auch die Police der PKV und die aktuelle Beitragsrechnung, weil es ja nicht bei euch im Gehalt, wenn ihr angestellt seid, wenn ihr selbstständig seid, dann irgendwo abgezogen wird, sondern da braucht man dann dementsprechend die Police. So, also es gibt schon mal die Frage, verheiratet, nicht verheiratet, alleine oder zu zweit, selbstständig, nicht selbstständig. Ansonsten ist es natürlich immer ratsam, wenn wir ein nicht befristetes Arbeitsverhältnis haben, optimalerweise aus der Probezeit raus. Wenn ihr noch in der Probezeit seid, würde ich auf jeden Fall warten, ob wir vielleicht ein, zwei Monate schon drin sind, optimalerweise drei. Dann kann man mit ein paar Banken schon mal sprechen, aber die meisten sind da recht restriktiv und fordern, dass die Probezeit auch vorbei ist. So, das erstmal zu dem Szenario. Jetzt kann es sein, dass wir beispielsweise, hatte ich vor zwei Jahren mal einen krassen Fall, dass wir einen Solo-Selbstständigen haben, also einen Einzelunternehmer, mit einem ganz normalen Gewerbe, keiner Kapitalgesellschaft und sehr steueroptimiert unterwegs. Bedeutet möglichst wenig Gewinn, möglichst wenig Steuern zahlen. Ist natürlich für eine Finanzierung von Arsch, weil wir brauchen Gewinn, um der Bank zu zeigen, dass du nachhaltige Einkünfte hast. So, was tun, sprach's Huhn über die Frau. Alleine hat es nicht genügt, dass die Haushaltsrechnung im Plus ist. Dann mussten wir also die Eltern der Partnerin dort mit reinnehmen. Und das kann man auch machen, indem man einen mitverpflichtenden Anteil mit reinpackt. Gar kein großes Thema. Rentenbescheide mit rein, Angestellten, Gehaltsnachweise mit rein. Und schon sind die Eltern mit drin oder die Freunde, Bekannten. Es fällt dann vielleicht die eine oder andere Bank bei raus, die vielleicht keinen zweiten Haushalt mitfinanziert. Auch das ist eine spannende Geschichte. Wenn man eine Kapitalanlage zum Beispiel kauft mit zu zweit oder zu dritt und es sind zwei oder drei Haushalte in die Finanzierung inkludiert, dann fallen auch schon wieder ein paar Banken raus. Also ihr merkt es, sucht euch einen unabhängigen Berater, der möglichst viele Banken im Portfolio hat, um dann zu gucken, welche bleiben über, welche fallen raus und welche macht das beste Angebot. Kann also gut sein, wenn die Haushaltsrechnung nicht aufgeht, dass man dann weitere Parteien mit reinnehmen kann, soll oder muss, um die Finanzierung nachher darzustellen. So, jetzt haben wir also gewisse Einnahmen an der Stelle. Vielleicht nochmal ganz wichtiger Punkt, der mir gerade einfällt. Minijobs, wenn sie aus der Probezeit raus sind, zählen 100%. Beispielsweise habt ihr jetzt 500 Euro Minijob noch am Laufen und ihr seid im siebten Monat bei diesem Minijob, dann können wir die 500 Euro komplett in die Haushaltsrechnung mit reinpacken. Sehr, sehr positiver Effekt. Und wenn ihr natürlich angestellt seid, Beamter oder angestellt und ihr habt eine selbstständige Tätigkeit nebenbei und die läuft mindestens mal 3 Jahre, also 2 volle Jahre, deswegen sage ich immer 3 Jahre, können wir auch diese Gewinne aus diesem Unternehmen, auch da gilt gleiches Prozedere, letzten 3 Jahre, Durchschnitt des Gewinns, Steuern runter, packen wir als Einnahmen rein an der Stelle. Also nehmen wir mal an, ihr habt auch wegen mir 1000 Euro, die ihr jeden Monat, jetzt mal runtergebrochen, jeden Monat dazu packt. Dann ziehen wir also die Steuern von 30% ab und dann liegen wir dementsprechend noch bei 700 Euro netto zusätzlichen Einnahmen, wenn das Gewerbe 3 Jahre besteht und wir saubere steuerliche Unterlagen haben, also Einnahmenüberschussrechnung und eine BWA aus dem laufenden Jahr und dann passt das auch soweit. So. Dann haben wir also Einnahmen, dann schaut sich die Bank also an, welche Einnahmen haben wir, wie viel Prozent kann man davon nehmen. Es gibt Banken, die machen einen Abschlag, das heißt, da hast du beispielsweise Einkünfte aus jetzt welcher Tätigkeit auch immer. Und dann sagt eine Bank, ja, aber davon nehme ich jetzt lieber nur 85%. Ja, so ein Sicherheitsabschlag, den Banken auch gerne mal nehmen. Dann habt ihr vielleicht im Haushalt normalerweise 6.000 Euro zusammen und eine Bank sagt, ja, aber ich nehme davon nur, was weiß ich, 90%. Und schon sinken diese 6.000 Euro dann dementsprechend runter. Und von daher immer gucken, auch als Berater, immer gucken, dass ihr die Haushaltsrechnung im Blick habt. Und jede Bank hat unterschiedliche Annahmen und Vorgehensweisen, was die Einnahmen betrifft und natürlich bei den Ausgaben genauso. Welche Ausgaben stehen im Rahmen einer Finanzierung diesen Einnahmen entgegen? Es wäre beispielsweise ein Ratenkredit, der läuft. Ja, das heißt, da ist ein Ratenkredit fürs Auto oder ein Leasing beispielsweise. Das wird monatlich abgezogen. Dann könnte es ja noch eine PKV geben bei Selbstständigen. Die wird auch noch komplett abgezogen. Wir haben also Unterhaltszahlungen, Ehegatten oder Kinder. Ab und zu kommt sowas auch nochmal vor. Das wird auch abgezogen. Und das war es eigentlich auch schon. Also natürlich, wenn du eine Kapitalanlage kaufst und du wohnst selber zur Miete, muss die Miete auch abgezogen werden. Aber es ist zu komplex. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Wenn ihr die Ausgaben betrachtet, dann ist es immer so, dass eine Bank die Ausgaben auch wirklich nur nimmt als Ausgaben, die nicht kündbar sind. Also, für euch wären ja Ausgaben zum Beispiel auch eine Lebensversicherung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, solche Geschichten, ja. Aber sowas ist ja jederzeit kündbar. Sky, DAZN, Netflix, Wow, wie auch immer, ist ja alles kündbar. Das brauchen wir hier nicht angeben. Es geht nur um nicht kündbare wiederkehrende Leistung. Und in dem Fall zumindest mal jetzt nicht sofort kündbar sind Leasing- oder Ratenkredite und natürlich die Krankenversicherung, ob PKV oder GKV, wenn ihr freiwillig versichert seid, nicht gesetzlich. So. Und das sind so die Rahmenbedingungen. Und immer wenn ich jetzt mit Kunden zusammensitze und sage, pass auf, ich brauche mal als erstes jetzt folgende Geschichten, dann gibt es eine Checkliste von mir. Und da könnt ihr euch Folgendes merken. Da reichen fürs erste Clearing ein Personalausweis, weil die Banken wollen wissen, wo ihr wohnt, dass ihr euch legitimiert, wer ihr eigentlich seid, vielleicht noch Geburtsname, wann läuft der Perso eigentlich aus. Wir brauchen optimalerweise eine IBAN, um das System sauber zu füllen, dann gibt es auch keine Fehlermeldung. Und dann folgende Unterlagen bei Angestellten, letzten drei Gehälter, Dezember, Vorjahr, bei Selbstständigen immer die letzten drei Jahresabschlüsse, Bilanzen, EÜR und dann eine aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung mit Summen- und Saldenlisten aus dem aktuellen Jahr und optimalerweise auch von Dezember letzten Jahres, also wenn man heute betrachtet 12/23, Dezember BWA plus Summen- und Saldenlisten. So. Das ist so erstmal die Basics. Und dann kommen natürlich Geschichten hinzu, wenn ihr gerade beispielsweise in der Elternzeit seid, dann braucht man den Elterngeldbescheid. Elterngeld können wir 100% anrechnen, auch als Lohnersatzleistung, also als Netto. Und wir brauchen aber eine Vorbescheinigung. Das heißt, die Gehaltsabrechnung vorm Mutterschutz ist wichtig. Was habt ihr verdient? Was können wir dort ansetzen, wenn wir davon ausgehen, dass wir nach dem Elterngeld auch wieder einsteigen in den Job? Geil wäre natürlich noch, wenn wir einen Zweizeiler hätten vom Arbeitgeber. Frau Mustermann kehrt zum so und so vielten bei uns zurück für so und so viele Stunden und so viel brutto. Das wäre ideal. Also wenn das schon geplant ist, wäre das super. Und dann kann man das als Lohnersatzleistung mit einbauen. Also auch Elterngeld, Elternzeit, gar kein Thema, etwas zu finanzieren. Geht aber Bank da immer darum, was hast du vorher verdient und was wirst du voraussichtlich danach verdienen. Wenn ihr natürlich eure Elternzeiten, das Elterngeld auf 24 Monate streckt, ich glaube 36 geht auch, weiß ich gar nicht so genau, habe ich noch nie gesehen, nur Elternzeit habe ich mal gesehen auf 36 Monate, nicht Elterngeld, dann sinken natürlich die monatlichen Einnahmen, senken dadurch und dadurch eben auch unsere Haushaltsrechnung, die ein bisschen schlechter wird. Aber ansonsten ist es gar kein Problem. So, dann müsst ihr euch vorstellen, nimmt die Bank einfach alle nachhaltigen dokumentierten Einnahmen, die wir haben, zieht eventuell einen Risikozuschlag dann ab und nimmt die Ausgaben, die wir haben. Und dann kommt sie auf einen Haushaltsüberschuss. Und das ist schon mal die erste wichtige Betrachtung, dass wir mehr Einnahmen haben, als wir Ausgaben haben. Welche Rate kommt natürlich dazu? Die für die Finanzierung. Logisch, ne? Und da schaut die Bank eben, seid ihr, was diese Zeit betrifft, im Plus. Und jetzt kommt der letzte Hack an der Stelle. Wir brauchen auch immer Renteninformationen. Wenn wir kalkulatorisch in die Rente hineinkommen, müssen wir der Bank zeigen, dass ihr auch in der Rentensituation die Rate tragen könnt. Wenn wir das nicht können, dann müssen wir die Tilgung erhöhen. Bedeutet, wir müssen vor der Rente fertig sein, was wir ja sowieso wollen. Und dann müssen wir eben gucken, dass die erhöhte Tilgung immer noch zu einem positiven Haushaltsergebnis führt. Also, zusammengefasst in den letzten 15 Minuten, Pi mal Daumen, es ist schon wichtig, dass ihr jemanden habt, der euch dabei begleitet, der euch die Unterlagen nennt und euch sagt, okay, pass auf, Freunde, mit dem und dem Einkommen und den Ausgaben können wir uns bei folgenden Banken folgende Finanzierung leisten. Ganz entscheidender Punkt, dass ihr dort eben alles betrachtet, was nachher dann da ist. Es gibt auch Banken, die fordern dann mal einen Kontoauszug an, von den letzten drei Monaten, habe ich jetzt heute gerade eingereicht, ist eine Volksbank und die gucken sich das dementsprechend auch an. Und wenn da Ausgaben drauf sind, die die Bank nicht nachvollziehen kann oder die wir vorher nicht mit Unterlagen dokumentiert haben, wird es zu Rückfragen kommen. Also deswegen lieber von Anfang an sauber einmal die ganze Bonität, den Haushalt einspielen im System und dann ist man Chico. Das dauert teilweise Wochen. Ja, also es gibt Fälle, da bin ich super schnell dabei, ja, Unterlagen sofort am Start, gibt aber gerade bei Selbstständigen immer wieder die Herausforderung, dass wir 2, 3, 4 Wochen brauchen, Steuerunterlagen ranholen und. Also schon eine langwierige Geschichte an der Stelle, aber ihr müsst einmal richtig sauber sein. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr einmal sauber alles drin habt und versteht, wie das System nachher dann funktioniert, ja. So, und mehr ist es eigentlich auch nicht. Ich könnte euch jetzt noch lang und breit über viele, viele Details informieren, aber die Details betreffen meistens nur 5-10% aller Kunden. Ja, der Rest ist sauber, kriegt man gut hin und mit den Unterlagen, die ich euch gerade genannt habe und mit den beiden Berechnungsphasen, einmal während der Ertragsphase, also während ihr arbeitet und dann in der Rentenphase, wenn wir das sauber von der Haushaltsrechnung dokumentieren, dann passt es. Ja, und weil eben auch jede Bank unterschiedliche Lebenshaltungspauschalen hat, kann man nie pauschal voraussagen, welche Bank hier in Frage kommt. Da müsst ihr wirklich immer, immer individuell rechnen. Und das macht meinen Job natürlich auch so interessant, weil jeder Kunde anders ist. Jede Haushaltsrechnung ist anders, die Ausgaben sind anders. Ansonsten wäre es auch super langweilig. So, schnell geredet, viel Information drin in der Geschichte. Und ich wiederhole mich, wenn ihr Fragen dazu habt, wenn also auch die Anschlussfinanzierung ansteht, weil die Anschlussfinanzierung für euer Häuschen ist von der Bonitätsbetrachtung 1:1 das Gleiche. Es spielt für eine Bank keine Rolle, zumindest von der Haushaltsrechnung nicht und von der Bonität, ob ihr einmalig jetzt zum ersten Mal eine Immobilie erwerbt oder ob ihr eine Anschlussfinanzierung vorbereitet für ein bestehendes Objekt. Ist in der Haushaltsrechnung der Bonität völlig boogie. Es geht letzten Endes gleich um das Thema Objekt. In der nächsten Folge erzähle ich ja was zum Objekt. Das heißt, dann wird es natürlich relevant, was das Objekt betrifft und den Beleihungsauslauf. Aber für die heutige Folge wunderbar, alle Informationen drin. Ich denke eben nochmal drüber nach. Ich gehe das Finanzierungssystem gerade so ein bisschen durch. Alles erwähnt, was relevant ist. Alle anderen Geschichten sind nur on top. Ne? So Kindergeld und solche Sachen, das kommt natürlich on top. Aber damit frühstücken wir schon mal 90% ab. Ich glaube, rausgehört ist, wenn ihr dran denkt, sucht euch Hilfe. Ansonsten seid ihr ganz, ganz lang dabei, das alles zu googeln, was Phase ist. Und allein der Zugang zum Finanzierungssystem bei uns ist schon Gold wert. Ja. Also ihr Süßen, ich hoffe, euch ein paar interessante Einblicke nochmal gegeben zu haben zum Thema Bonität. Ganz wichtig. Und macht's Beste draus. Und wenn ihr Hilfe braucht, dann meldet ihr euch gerne. Zweite Folge zum Thema Objekt. Worauf sollte ich achten? Objektunterlagen. Wo unterscheidet sich die Anschlussfinanzierung zum Erstkauf? Das alles in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scheer. Jetzt verhaspel ich mich schon ganz zum Schluss. Ne? Schönes Wochenende, liebe Grüße aus dem Norden der Republik und alles Gute bei eurem Immobilieninvestment. Ciao, ciao.